So, jetzt ist wieder, ich weiß gar nicht, welche Zeit jetzt stimmt, aber wir haben es jetzt 14 Uhr und mir gegenüber, liebe Leute, hier in den Messehallen am Funkturm sitzt der Thomas Mönkemeyer. Er ist ja bekannt vom Linux Club und vom Geocaching und wir wollen uns mal über beides so ein bisschen unterhalten. Hallo Thomas.
Ja, hallo, grüß dich.
So, wir machen noch diesen einen Act hier, nämlich das Monitoring, dass wir uns selbst hören und du mich und ich dich höre.
Ja, ich habe hier noch eine Box direkt hinter mir, also das ist ganz entspannt.
Du bist ganz entspannt, okay. Ja. Ich habe es immer ein bisschen schwieriger.
Also auf die Entfernung kann man sich auf der Messe sonst ja schon gar nicht mehr so richtig unterhalten.
Aber hier geht's, ne?
Ja, also mit zwei Mikrofonen und so viel großen Lautsprechern und jeder Menge Technik dazwischen, das muss funktionieren.
Das muss funktionieren, sagst du. Wunderbar. Also, Thomas Mönkemeyer, du hast irgendwann mal den Linux-Club gegründet.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ich habe als Ausbilder gearbeitet, früher beim Berufsfortbildungswerk des DGB und den Auszubildenden, Informatikkaufmann, die müssen ja auch nicht nur Windows lernen, die sollen sich auch ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigen, halt so Vernetzung und was da alles so mit dran ist. Da gehört natürlich Linux auch dazu, so Kategorie Betriebssysteme. Und ich hatte mir mal so überlegt, ja, man könnte sich dann ja mal so ein bisschen austauschen in einem Forum, so zwischen verschiedenen Bildungsstätten. Das war ja nicht nur an dem Standort in Oldenburg, sondern es gab es ja überall. Und wenn man dann irgendwie Fragen zu Linux hat, dann machen wir mal so einen Linux-Club, so habe ich das einfach mal genannt. Und da kann man sich dann ein bisschen austauschen zum Thema. Und für Schulen fand ich damals diese SUSE Linux ganz passend. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ich dann schon seit 1996 mit SUSE Linux mich beschäftigt hatte und dann auch natürlich in der Schule SUSE Linux verwendet habe. Aber irgendwie hat die das alle gar nicht so interessiert.
In der Schule?
In der Schule.
Ja.
Aber jede Menge andere Leute hat es interessiert. Also Internetseiten sind ja nicht nur für die Leute da, die man es eigentlich gedacht hat, sondern es kamen jede Menge andere Leute, die das total interessant fanden, die angefangen haben, Fragen zu stellen. Dann habe ich noch sehr viel selber beantwortet, was ich halt so wusste. Dann, ich glaube, Heise war irgendwie mal so ein Anlaufpunkt, wo das öfter mal genannt wurde, wenn da so Linux-Themen war, guck mal da und da. Es kamen immer verschiedene Leute dazu. Es ist im Laufe der Zeit sehr gewachsen. Mittlerweile, ja, Linux Club wird jetzt 6 Jahre alt, also für eine Internetseite schon eine ganze Zeit. Ja, und es hat mittlerweile an die 40.000 Mitglieder. Sind jetzt nicht 40.000 Mitglieder, die ständig aktiv sind, sind bestimmt jede Menge Karteileichen dabei, aber es sind natürlich alles Leute, die sich da irgendwann mal angemeldet haben, um bei diesem Linux Club mitzumachen. Wenn man so technisch will, ein Forum, ne?
Im Prinzip ist es ein Linux-Forum.
Ja, wenn du so willst, ja. Also es ist so eine Mischung. Es ist einerseits Forum, so wie man Community halt so kennt.
Steht ja auch oben drüber, Linux-Forum.
Ja, genau, klar. Und zum anderen, ja, dann muss die Leute ja auch abholen. Wenn die da eine Seite sehen, dann wollen die wissen, ja, was ist das denn? Ach, ein Forum. Ja, okay, kann ich mir vorstellen, was man da macht. Dann meldet man sich an, kann man Fragen stellen, kann man und so weiter. Und mittlerweile ist es sehr gewachsen. Also es gibt auch ein Team, was da mittlerweile im Linux-Club tätig ist und es hat wirklich Club-Atmosphäre bekommen. Also jetzt, wir haben keinen Vorstand wie ein eingetragener Verein oder so, aber es gibt tatsächlich Leute, die sehr aktiv dabei sind und auch sehr viel Zeit da reinstecken. Respekt, was die da machen. Also so viel mache ich da gar nicht mehr. Ich bin mehr mit administrativen Dingen beschäftigt.
Also so Moderatoren, die sich da einbringen?
Administratoren.
Oder Administratoren.
Wir haben 3-4 Administratoren und so etwa 50 Moderatoren. Und die Moderatoren sind auch im Linux-Club so derart gestaltet, dass jeder so sein eigenes kleines Eckchen hat. Also die 50 Moderatoren kann man sich vorstellen, das klappt nicht, wenn die gegenseitig überall moderieren würden. Die würden sich gegenseitig ständig ins Handwerk pfuschen. Sondern es ist eher so, dass jeder sein eigenes Eckchen hat und in seinem Eckchen das so gestaltet, wie er das für richtig hält.
Gut, und was hast du jetzt, hast du noch was vor mit dem Linux-Club oder läuft das so weiter?
Und es ist wirklich ein Selbstläufer insofern, dass ich mich also jetzt wohl noch um Technik kümmere, aber halt die Leute, die da wirklich aktiv was machen und das Team ist auch nicht konstant irgendwie, es ändert sich. Es sind Leute dabei, die sagen, ich habe da aus privaten Gründen keine Zeit mehr oder interessieren sich nicht mehr für Linux oder vielleicht nicht mehr für SUSE Linux, weil es was ein Schwerpunkt heißt. Es gibt zwar auch was für anderen Distributionen, so Ubuntu zum Beispiel, aber Schwerpunkt ist ja halt SUSE Linux und wenn die sich dann mit was anderem beschäftigen, dann sind die da eben nicht mehr so, dass sie sich da einbringen. Aber es kommen neue, die das wieder spannend finden. Es gab eine ganze Zeit lang, ich glaube, das Computerbild hat mal eine ganze Zeit lang SUSE Linux beigelegt. Und nun ist ja die Computerbild sicher ein guter Ratgeber, wenn man sich für Computerhardware interessiert. Aber jetzt so Linux war vielleicht nicht so ganz deren Thema. Die hatten dann für Support dazu geschrieben, linuxclub.de. Da konnte man immer schon dann die Uhr nachstellen. Also wenn die Zeitung raus ist, dann ging es da im Linux-Club rund. Es kamen jede Menge Leute mit neuen Fragen. Es hat natürlich den ganzen auch...
Oder auch mit den alten Fragen.
Ja, mit den alten Fragen.
Deswegen habt ihr da so zwei Buttons oben, habe ich gesehen. Die sind ganz unscheinbar, aber da gibt es die Linopedia. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, das ist ja der alte Spruch. Und die Suchfunktion, die ihr da oben drin habt, ja, das ist, also die zwei Dinge sollte man eigentlich zuerst benutzen.
Ja, Suchfunktion ist ja so eine typische Geschichte in allen Foren. Also...
Aber in vielen Foren findet man mit bestimmten Suchbegriffen eigentlich nichts. Wie ist das bei euch?
Ja, da bin ich jetzt gerade dabei. Ich habe jetzt gerade mit dem Michael Christen hier gesprochen von Yassi. Wir werden wohl einen eigenen Yassi-Server bekommen, so wie das aussieht, mit dem man also den Linux-Club noch komfortabler durchsuchen kann, weil die Foren-Suchfunktion, die ist halt nicht so treffsicher. Die ist wirklich sehr einfach strukturiert. Aber ich meine, wenn es da so Sachen wie Yassi gibt, das werden wir da einsetzen und dann auch gleich noch so andere Blogs und Podcasts mit integrieren in die Suche, also dass man dann übergreifend suchen kann. Also speziell jetzt auf diesen Webseiten, die sich mit diesem Thema Linux beschäftigen.
Ja, dann braucht man nicht, also ich meine, Google ist immer eine Sache, die man machen kann, aber die Ergebnisse sind ja doch recht fragwürdig, die dabei rauskommen, ja, also, gerade wenn man speziell sucht.
Google ist eindeutig Nummer eins, wenn es um Suchmaschinen geht. Die meisten Leute suchen damit. Und die Treffer sind auch, wenn man so allgemeine Themen sucht, sehr relevant, finde ich. Also das hat schon seinen Grund, dass Google da so eine Spitzenposition hat. Ganz einfach, weil die Leute befriedigt werden in dem, was sie erwarten. Ne? Aber wenn es jetzt so spezielle Dinge sind, wenn ich wirklich Informationen brauche, zum Beispiel zum Thema Linux, wie ich irgendwas installiere oder die Fehlermeldung oder so, da kriege ich natürlich mit so einer Suchmaschine nicht unbedingt das an Treffern geliefert, was eine Lösung meines Problems darstellt, sondern eher Internetseiten von irgendwelchen Anbietern, die irgendwas zu verkaufen haben.
Was so ja sieht's auch, aus,
ja. Na, die wollen ja auch gut platziert sein und die treiben natürlich auch guten Aufwand, das dann auch zu erreichen.
Gut, also da wird sich in der nächsten Zeit ein bisschen was ändern an dem Linux-Club. Also weil du schon sagst, technisch bist du da ein bisschen jetzt am Ball.
Ja, und das andere, was du angesprochen hast, dieses Wiki,
ja?
Das ist, wer lesen kann, ist besser dran. Das ist so aus dem Linux-Club auch entstanden als Sammlung aller wertvollen Informationen. Das Forum hat ja einmal natürlich interessante Informationen, aber zum anderen ist es auch so, dass Diskurs stattfindet. Ja, und gerade im Forum prallen da die Meinungen aufeinander und der Umgangston ist manchmal ein bisschen rau. Und das alles findet sich natürlich im Forum hinterher wieder. Das heißt, die wertvolle Information findet sich dann so ein bisschen versteckt hinter den ganzen Dingen, die halt im Forum auch passieren. Und um den wertvollen Teil gewissermaßen so ein bisschen da abzugreifen, gibt es beim Linux-Club ein Wiki, das nennt sich dann Linupedia, also in Anlehnung an Wikipedia, bloß eben halt nicht zu allen möglichen Themen, sondern eben nur zum Thema Linux und alles, was dann irgendwie mal erarbeitet wurde an wertvollen Tipps, das wird dann in diese Linupedia eingepflegt und auch da gibt es wirklich Respekt, ganz toll ehrenamtliche Kollegen vom Linux-Club, die das dann pflegen.
Also richtig redaktionell bearbeitet, wenn man so will.
Ich will das jetzt nicht überbewerten, dass es redaktionell bearbeitet ist. Ich nehme aber doch an, ja, in die Richtung geht das, ja. Also auf jeden Fall geht es darum, dass nichts verloren geht. Also was im Forum irgendwie mal erarbeitet wurde, das soll dann auch irgendwie
weiter zur Verfügung stehen. Da wird ein Exzerpt rausgeschrieben aus diesen Foren-Diskussionen und dann hat man da eine Lösung für ein Problem.
Ja, zum Beispiel. Oder es gibt irgendwie eine neue Fragestellung, wo es zwar im Prinzip schon einen Artikel gibt in der Linupedia, aber dieser Aspekt wurde noch nicht behandelt, dann kann das dann auch eben dazu kopiert werden.
Und das machen eure Moderatoren und...
Das machen Moderatoren und das macht vor allen Dingen das Wiki-Team. Also es gibt da extra eben eine Gruppe von Leuten, die sich mit diesem Wiki beschäftigt.
Erstaunlich, dass man das mit so einer Kugel, die man so anstößt, so
ja,
in
ja.
diese Richtung bringt ist, und dann so als Selbstläufer sozusagen etabliert. Ja.
Ja.
Du hast da gar nicht so viel Energie reingesetzt.
Doch, am Anfang habe ich da sehr viel selber Energie reingesteckt. Klar, am Anfang hat es mich sehr viel mehr selber auch interessiert. Das war extrem spannend, so Community aufzubauen. Ich bin zurzeit so ein bisschen vom Linuxen an sich weg. Ich habe es zwar noch, aber es hat so diese Begeisterung bei mir so ein bisschen.
Und du bist dann zu einer neuen Begeisterung gekommen.
Ja, das mache ich aber schon genauso lange.
Wie genauso lange, also dann war zuerst der Fokus einfach woanders.
Und ja, genau.
Jetzt hat sich der Fokus verschoben.
Ja.
Du machst jetzt Schnitzeljagd.
Ja, das ist ein Aspekt. Schnitzeljagd, also die meisten Leute sagen das immer gerne und ein Bekannter von mir, der macht, ist Komiker, Bernhard Hoeker kennst du vielleicht auch, der macht so im Fernsehen so.
Ich habe keinen Fernseher.
Nee, okay.
Alles was mit Fernsehen.
Okay. Jedenfalls, der hat mal ein Buch geschrieben, Bekenntnisse eines Schnitzeljägers oder so. Und seitdem ist da der Begriff Schnitzeljacht im Vergleich mit Geocaching immer sehr beliebt. Aber Schnitzeljacht ist dann nur eine Geschichte. Ich habe vor 6 Jahren 2 Foren installiert. Das eine Forum war dieser Linux Club. Und das andere war Geoclub. Das ist halt so ein Forum zum Thema Geocaching, was mittlerweile auch ja recht beliebt ist. Und da geht's halt um Geocaching. Um es mal im Geocaching kurz zusammenzufassen, es geht darum, mit GPS-Empfängern interessante Gegenden kennenzulernen und letztlich dann da irgendwie einen versteckten Behälter zu finden. So ein Behälter in der Größenordnung von Filmdose bis Munitionskiste typischerweise.
Oh, wie militant.
Ja, die Munitionskisten sind deswegen gerne genommen, weil sie stabil sind, billig zu haben und wasserdicht verschließbar.
Aber ist halt eine friedliche Nutzung einer militärischen Angelegenheit, finde ich.
Ja, also gewissermaßen, so kann man es sehen. Die werden noch umlackiert, die werden nicht in Tarngrün versteckt, sondern die kriegen dann irgendwie so ein dezentes Schwarz.
Ich sag mal, ihr könnt den Frieden ja eigentlich fördern, indem ihr alle Munitionskisten der Welt zu Geocaching-Kisten umbaut und schon
ja?
haben wir ein gerne. Problem mit
Wenn Krieg. Wir dann alle bekommen würden, wäre das sicher eine gute Idee, ja.
Okay, aber weiter zum Geocaching. Ihr macht da eigentlich was für die? Ich habe mich einmal dafür interessiert und habe das wirklich immer so als Schnipseljacht gesehen.
Das ist ein Aspekt. Ne? Also Schnipseljacht, das sind die sogenannten Multicaches.
Was findet man in den Kisten da, wenn man dann, oder wie findet man die jetzt? Was muss man machen? Man hat einen GPS-Empfänger und gibt es irgendwo Informationen, wo ich was zu suchen genau. habe?
Genau, es gibt verschiedene Plattformen, wo Geocaches gelistet werden. Fangen wir mal vorne an. Es ist irgendjemand da, der hat einen GPS-Empfänger und sagt, diese Stelle finde ich ganz toll. Eine Stelle in der Natur, wo man vielleicht eine tolle Aussicht hat oder sonst irgendwas Interessantes dazu zu sagen hat. Und da versteckt er dann so einen Behälter. Ja, irgendwie diese, wie gesagt, Größenordnung, Filmdose bis Munitionskiste, irgendwas dazwischen. Das kann so die Brotdose sein. Und da drin ist im Wesentlichen ein Logbuch, in das man sich eintragen kann, vielleicht was zu schreiben und ein Infozettel, was das Ganze soll. Dann vielleicht noch ein bisschen Kinderspielzeug, kleine Autos, Mummeln, was auch immer. Damit, wenn Kinder mitkommen, die was zu tauschen haben. Das macht man dann mit Kindern, sowas zu tauschen. Dann kann Papa noch eben Spielzeug in die Tasche stecken. Und wenn das Kind dann was gefunden hat in dem Geocache, kann sich was rausnehmen und Papa tut wieder was rein, damit der Nächste auch noch was zu finden hat. Okay, also das macht man mehr so, wenn man so die Schnitzeljagd mit Kindern macht, dass man mal rausgeht in die Natur, dann macht man das auch ganz gern, dass man ein bisschen was tauscht. Aber sag ich mal, für die Großen ist das mit dem Tauschen eigentlich dann nicht mehr so wichtig. Also zumindest, wenn man die ersten 50 Geocaches gefunden hat, dann verliert man so am Tauschen so ein bisschen die Lust. Auch für die Kinder extrem spannend. Du hast gerade die Schnitzeljagd angesprochen. Das ist eine Form. Schnitzeljagd heißt also, ich gehe zu einer Koordinate und da finde ich in irgendeiner Form eine weitere Koordinate. Dann gehe ich dahin und da finde ich dann vielleicht wieder eine Koordinate. Es kann ein Papierschnipsel am Baum sein oder irgendeine Filmdose hinter einer Baumwurzel oder irgendwo festgetackert oder mit Nachtleuchtfarbe irgendwo hintergeschrieben, dass man eine UV-Lampe braucht oder was auch immer. Auf jeden Fall finde ich an der nächsten Stelle wieder eine Koordinate, gehe dahin, das ist die Schnitzeljagd. Das ist natürlich schön für Kinder, ne? Die können dann, wenn man mit Eltern und Kindern so in den Wald geht, vielleicht Hund dabei, so das Typische, da wird gern so ein Multicache, wie das heißt, so ein Schnitzeljagd-Cache gemacht. Die meisten Geocacher machen das aber eigentlich nicht. Die meisten Geocacher machen Traditional Caches. Das heißt also, ein Geocache, der ist an einer bestimmten Position versteckt. Du nimmst deinen GPS-Empfänger, gehst dahin, guckst, wo macht das hier wohl versteckt sein, findest das, trägst dich ins Buch ein und der Gewinn ist eigentlich, an der Location gewesen zu sein. Also nicht jetzt irgendwie
steht da was geschrieben zu der Location in dem?
Ja, klar.
Also warum das so eine besondere Location ist?
Genau. Ja, ich habe zum Beispiel einen Geocache hier versteckt in Berlin. Da gibt es so ein russisches Ehrenmal beim Tiergarten. Da stehen so alte Kanonen. Ne? Und da habe ich so eine kleine Dose mit Magnet von innen drin befestigt, Koordinate genommen und dann natürlich in der Beschreibung ist auch eben erklärt, was das denn ist und dass da bis vor kurzem noch, obwohl es der Westteil der Stadt war, noch die Russen gestanden haben und so. Das ist besonders bei ausländischen Touristen irre beliebt, dieser Cache. Also die finden, ist natürlich auch eine englisch übersetzte Beschreibung dabei und die finden das total spannend. Und
das Hochspannende war ja, dass im Jahre 61 die russischen Soldaten, die das Ehrenmal bewacht haben, mit einer amerikanischen Eskorte durch West-Berlin gefahren sind, weil die West-Berliner die Russen angegriffen haben, nachdem die Mauer
zugemacht wurde.
Das sind so interessante Geschichten, die hier in Berlin stattfanden. Es ist eine spannende Stadt, insbesondere während der Mauer.
Genau, und solche Geschichten findet man dann auch in der Beschreibung von dem Cache. Und wenn noch einer was vergessen hat, das zu schreiben, dann gibt es Kommentare, so ähnlich wie bei so einem Blog kann man sich das vorstellen. Man kann dann auch loggen, also online auf der Seite dazu schreiben, dass man es gefunden hat, wie bei so einem Blog kann man sich vorstellen. Und da kann man natürlich auch noch etwas ergänzen, was vielleicht dem Owner, wie das also heißt, der Owner ist derjenige, der den Cache versteckt hat und der sich um die Verwaltung dieses Listings kümmert, was er noch gar nicht erwähnt hat.
So, aber nochmal zu dem Punkt, wo man jetzt sich informieren kann. Zum Beispiel, ich will irgendwo starten mit so einem Geocaching. Wo in welche Internetseiten kannst du so empfehlen, um mal den Beginner den Einstieg leicht zu machen in die Sache?
Okay, die beiden größten Plattformen sind geocaching.com und opencaching.de. Geocaching.com ist eine amerikanische Plattform, listet weltweit Caches, ist auch so die größte Plattform, um Geocaches zu listen, ist aber alles auf Plattdeutsch, wie wir Informatiker sagen, also auf Englisch. Mhm. Opencaching.de ist eine deutschsprachige Plattform und die auch open ist. Also während Geocaching.com sehr restriktiv mit den von den Benutzern eingestellten Daten umgeht, also man darf nicht alle Koordinaten runterladen und sind genaue Richtlinien, was man damit zu machen hat und nicht zu machen hat, ist Opencaching eben so eine offene Geschichte, die auch entsprechend von so einem Team gepflegt wird, ist alles auf Deutsch und man kann die Koordinaten alle runterladen auf seinen GPS-Empfänger ohne Einschränkung. Es kostet auch keine Mitgliedsgebühr. Das ist dann im Gegensatz zu Geocaching.com, da kann man auch kostenpflichtig Mitglied werden. Ne?
Wie ist es so, sagen wir mal, gibt es da eine Übersicht, wie viele solcher kleinen Kistchen hier zum Beispiel in Berlin versteckt sind oder in Deutschland?
Genau, auf der Karte. Ne? Also ich habe bei mir im Forum dieses geoclub.de, da habe ich oben so eine kleine Postleitzahlsuche zum Beispiel eingebaut.
Habe ich gerade mal gemacht hier, ja. Meinetwegen von dem Ort Karlshorst, 10318, ist ja. Da wo die Pferderennbahn ist, also eine kleine alte. Und da finde ich schon eine ganze Menge. Ist erstaunlich, dass man da selbst im Furnierwerk Karlshorst ist ein Geocache versteckt. Ich wusste gar nicht, dass das noch existiert. Im Furnierwerk Karlshorst.
Vermutlich genau deswegen.
Habe ich mir vor 25 Jahren ein Stück Eiche für 3 oder 4 Mark gekauft. Daraus haben wir uns einen Gitarrenhals geschnitzt.
Okay. Also das kann sogar sein, dass genau deswegen da ein Geocache ist, weil das zum Beispiel schon ein Lost Place ist, also weil das irgendeine Industrieruine ist. Sehr gerne bedost. Ach so. Also die Geocacher sagen immer, sie bedosen irgendwas. Bedosen heißt, die Location ist interessant. Dass da jetzt nur eine kleine Filmdose liegt, ist gar nicht so wichtig. Das ist nur, damit man dann auch weiß, man kann sich eintragen in so ein Buch, weil das halt die Spielregeln von Geocaching kommen auch vorsehen. Aber das kann zum Beispiel sein, dass dieses Furnierwerk schon gar nicht mehr existiert und dann nur noch die Reste von da stehen und genau deswegen eben halt eine Dose da liegt. Und vermutlich wird auf der Internetseite dann auch eine kleine Geschichte dazu stehen.
Ja, sogar mit Bild, ne? Also es sieht sehr abgefahren aus da auf dem Furnierwerk. Da ist aber auch irgend so ein Kunstwerk aufgestellt. Und wenn man das mal kurz hier beschreibt, bis zur Wende befand sich auf dem Gelände des VEB Furnierwerk Karlshorst. Jetzt ist es ein Lost Place, wie du schon sagst, ne?
Ah ja, hatte ich mich
vermutet. Wie man sich auf einen solchen verhält, dürfte jedem bekannt sein. Im Logbuch findet ihr einen Hinweis zum Bonus-Cache.
Okay,
was ist denn Bonus-Cache?
Bonus-Cache, also oft, fangen wir mal anders an. Es darf ja normalerweise niemand so ein Gelände betreten. Deswegen liegt der Geocache immer in einem Bereich, den jeder betreten darf.
Ach so.
Und einige Owner machen das dann so, dass sie in dem Cache noch erwähnen, wie man dann auf so ein Gelände draufkommen könnte. Ja. Wir wollen das hier nicht weiter vertiefen.
Ja?
Aber das ist dann so unter dem Stichwort Bonus-Cache gerne mal subsumiert.
Ah ja. Gibt es auch so Caches, die irgendwelche Gefahren sich bergen, zum Beispiel irgendwelche Underground-Sachen oder...
Underground ist dann noch das harmloseste.
Aha.
Also zurzeit sehr beliebt sind Klettercaches. Klettercache heißt, ich benötige irgendwie Kletterausrüstung, grundsätzlich erstmal. Und im einfachsten Fall heißt das, da ist ein Baum und da oben in 20 Meter Höhe ist der Cache.
Das ist der einfachste Fall. Das andere sind dann die Gipfelstürmer, dann ist das so eine Art Gipfelbuch.
Genau. Derzeit immer noch nicht gefunden, obwohl schon seit einem Jahr online, ist der Cache München-Venedig. Das ist ein Cache, bei dem man also zu Fuß von München nach Venedig gehen muss. Klappt auch nicht mit dem Auto zu schummeln, sondern man muss da quer durch die Alpen.
Da muss man schon Zeit haben.
Da muss man Zeit für haben. Es gibt jetzt wohl das erste Team, das probieren möchte, den Cache in Angriff zu nehmen. Aber das ist dann schon ein bisschen heftiger. Und dann gibt es natürlich die ganz bösen Sachen, wo ich dann sage, das ist eigentlich schon nicht mehr Geocaching, wo man dann an irgendwelchen Autobahnbrücken rumklettert oder so. Das ist dann schon sehr grenzwertig. Aber das sind auch Extrem-Caches. Also Geocaching im Allgemeinen ist ein familientaugliches Hobby.
Okay, das ist ja eine interessante Sache, dieses Geocaching. Was machst du? Du hast ja gesagt, du hast den einen Cache hier in Berlin angelegt. Hast du noch mehr?
Ja, ich wohne jetzt ja in Berlin. Ich habe früher in Oldenburg, also Richtung Ostfriesland.
Oldenburg in Oldenburg oder
Oldenburg? Oldenburg in Oldenburg, also Richtung Ostfriesland, ne? So Richtung holländische Grenze.
Bei Bremen mal.
Als ja, Bremen. Bremen. Kommt sehr gut hin.
Und umzu, sagt man ja.
In Bremen und umzu. Und Oldenburg und umzu, genau. Da habe ich eine ganze Menge Geocaches gemacht, die jetzt aber so vor sich hin eiern und irgendwann einmal archiviert werden, wenn sie dann weg sind oder kaputt. Und hier in Berlin fange ich jetzt an, auch so die einen oder anderen Cache zu legen. Ich habe Richtung Marzahn da so eine Wohnung und das ist auch ganz interessant, da gibt es halt auch noch sehr viele so Reste aus DDR-Zeiten. Da gibt es zum Beispiel so ein altes Kino, was jetzt verfällt. Das hat sich Erich Honecker mal bauen lassen, nicht weil er Filme gucken wollte, sondern weil er einen Raum brauchte, um Reden zu schwingen. Und das ist zum Beispiel auch wie so eine Location, das kriegt man dann so mit. Ich war dann abends in der Sauna und da waren dann Leute, die schon länger da wohnen, so Opas halt, die da schon seit 30 Jahren wohnen. Und die erzählen dann natürlich so, hier ist was ganz interessant, da ist was ganz interessant. Und das sind alles Dinge, die stehen nicht im Reiseführer. Aber wenn man dann einen Cache verlegt, dann kann man die Geschichte dazu mal aufschreiben. Und das ist bestimmt sehr interessant, wenn man irgendwo hin ist. Und es ist auch, eine höchst willkommene Abwechslung für alle, die irgendwo mal in eine andere Stadt kommen, die Sehenswürdigkeiten anders kennenzulernen als mit dem Sightseeing-Bus. Also gerade in Berlin bietet sich das an. Einfach mal geocachen gehen. Ne? Dann sich die Koordinaten auf den Empfänger laden, dazu die Beschreibungen ausdrucken. Oder es gibt ja auch papierlos das Ganze. Da gibt es so eine Linux-Lösung, die heißt CacheWolf. Oder so eine Linux-taugliche Lösung. Die kann man auf so einem kleinen Notebook dann oder ein PDA drauf tun. In Java programmiert und da kann man dann die ganzen Beschreibungen und Bilder und Koordinaten draufladen, sodass man unterwegs die Caches alle dabei hat und je nachdem, wo man gerade ist, kann man dann gucken, was gibt es hier in der Nähe für einen Geocache und was gibt es da dann so zu erfahren.
Also Berlin ist da bestimmt ein gutes Pflaster, gerade was so spannende Ost-West-Themen betrifft. Also da gab es ja wirklich 28 Jahre viel, was hier an Merkwürdigkeiten entstanden ist und was immer noch irgendwo existiert auch.
Auf jeden Fall. Also sowohl Berlin als auch das Umland gibt sehr viel her. Es gibt auch eine recht gute Berliner Community, also so Geocacher, die sich treffen für Stammtische.
Genau, hast du da mal eine Adresse, wenn man jetzt sagt, ich hab keinen GPS-Empfänger, ich will mal mit jemandem mitgehen oder so, wo findet man die Leute?
Ja, ich würde dann am einfachsten im Geoclub mal eben Meldung machen. Ne? Also es gibt im Geoclub einzelne Bundesländer sortiert, es gibt da so einen Bereich Berlin-Brandenburg, da einfach mal reinschreiben, ich würde wohl gerne, wer möchte wohl mit mir geocachen gehen und dann wird sich da jemand finden. Also gerade diese Community klappt sehr schön. Es gibt da Stammtische, es gibt im Umland jede Menge interessante Lost Places, irgendwelche Flugfelder oder Bunkeranlagen, wo dann mal gemeinsam so ein Ding gemacht wird. Ich gehöre auch zu den motorradfahrenden Geocachern oder geocachenden Motorradfahrern. Wir nennen das Fahrzeug dann lapidar Cache Moped und fahren dann auch gerne mit dem Motorrad durch die Gegend, also GPS vorne am Lenker und Tour durch schöne Gegend, entlängs von irgendwelchen Geocaches, wo dann mal angehalten wird. Dann wird ein Geocache gesucht, also da ist auch sehr viel Community dabei. Und es gibt auch so einen Podcast, den ich mache, also so Geocaching-Podcast. Also da wird halt zu verschiedenen Themen getalkt, so wie wir das jetzt so machen, also ganz knappes Format.
Ja, ich habe in Karlshorst auch noch so einen interessanten Punkt. Früher war da nämlich mal ein Luftschiffhafen in Karlshorst, da wo die russische Garnison dann später war. Und da habe ich in meinen Jugendjahren jemanden kennengelernt, der hat den Graf Zeppelin noch persönlich gekannt und hatte auch in seinem Raum, in dem er da war, ganz viele Bilder mit sich und dem Grafen Zeppelin. Und es war also eine sehr spannende Angelegenheit da in Karlshorst. Also nicht nur in Johannisthal, dass da die Luftschiffe...
Das war da habe ich übrigens einen Geocache, Adlershof.
In Adlershof.
Adlershof.
Adlershof ist aber nicht der Flugplatz Johannisthal.
Nee, das ist da irgendwie so die Gegend, jetzt für mich aus mal ganz grob betrachtet oder für die Hörer, sage ich mal. Mhm. Also, aber klar, der Unterschied ist bekannt.
Also es gab mehrere Luftschiffhäfen in Berlin und die flogen ja auch in Berlin quer rüber und so eine Sachen. Das war also eine sehr spannende Angelegenheit.
Aber ich möchte fast drum wetten, dass da was ist. Also Berlin ist sowas von bedost. Also echt alles, was irgendwie interessant sein könnte,
ist mit Geocaching vollgepflastert.
Irgendwie mit einem Geocache
belegt. Echt, so viele Dinger gibt es davon?
Ja. Also Berlin ist halt ein sehr dichtes Pflaster, ne?
Okay, na.
Also letztens sagt jemand, er war im Sauerland, oder war nicht so viel.
Na gut, Sauerland, ja. Es heißt ja auch nicht umsonst Sauerland. Aber
man muss gar nicht so weit gehen. Also wenn man aus Berlin rauskommt, so Richtung Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, da war bis vor einiger Zeit gar nichts. Das kommt jetzt, dass da nach und nach der ein oder andere Geocache versteckt wird.
Also auf dem Lande Geocaching ist was für Stadtbewohner, die...
Gar nicht. Nee, das kann man, also die sämtliche Schubladen, die man versucht fürs Geocachen zu öffnen, sind irgendwie falsch. Die Geocacher sind so unterschiedlich und haben so unterschiedliche Ansprüche, da kann ich nur einige wenige Typen rausgreifen. Es gibt den Städter, der sagt, ich sitze den ganzen Tag zu viel vom Computer und will raus in die Natur und mach Geocaching, um aus der Stadt rauszukommen, in die Natur zu kommen. Es gibt im Gegenteil Leute aus vom Land, die sagen, ach ja, ich möchte mal meine Stadt, wo fahre ich denn da mal hin? Gucken sich nach Geocaches um. Es gibt die Rentnerin, die sagt, sie möchte mit ihrem Hund rausgehen und kennt die Strecken alle, geht mit ihrem Hund dann die Geocaches an, damit sie ein bisschen rauskommt. Es gibt Familien mit Kindern, die sagen, ach, früher haben wir uns das nie für interessiert, aber jetzt mit den Kindern ist das mal eine Möglichkeit, dann drückt man den Kindern den GPS-Empfänger in die Hand und dann laufen die voraus. Also da gibt's so viele unterschiedliche Typen, das lässt sich gar nicht irgendwie festmachen, den Geocacher oder die typischen Geocaches gibt es nicht. Es gibt Leute, die wollen nur Klettercaches machen, also die machen keine anderen Geocaches, die wollen nur irgendwie beweisen, ich war da oben, weil ich habe mich in das Buch eingetragen.
Also ich habe mal hier jetzt aus meiner Heimat in Hamburg mal was eingegeben. Ich wohne da ja auf dem Dorf in Kranz und ich sag mal, in Kranz selber scheint nicht zu geben, aber bei uns um die Ecke ist ja ein etwas größeres Flugzeugwerk. Da wird so ein kleines Flugzeug gebaut, ich glaube A380 heißt der.
Ach ja, habe ich schon von gehört.
Ja, irgend so ein, weiß ich nicht, Zweimann Motorflieger. Jedenfalls, da gibt es zum Beispiel auch Caches.
Würde mich wundern, wenn das nicht
betrifft. Würde einen wundern, ne?
Ja.
Da gibt es auch einen, der nennt sich Beluga. Beluga ist dieser Transportflieger, der fliegt immer von uns nach, also von Finkenwerder direkt nach Toulouse, ne? Und macht diese Gemeinschaft zwischen Frankreich und Deutschland da bildlich sichtbar, indem die Flugzeugteile mit Flugzeugen hin und her geflogen werden. Ich finde es total abartig, dass man nur aufgrund dessen, dass mehrere Länder daran mitarbeiten müssen, jetzt Flugzeugteile durch die Luft geflogen werden, um das Flugzeug dann an einem anderen Ort dann weiterzubauen. Das ist irgendwie für mich abartig.
Möglicherweise findest du einen ähnlichen Kommentar dann auch in der Cache-Beschreibung. Ich weiß das nicht. Ich kenne den Cache jetzt gar nicht.
Ja, also hier steht...
ist das ein Multi oder ein Traditional? Ist das was Grünes oder was
Tradi,
Gelbe? Tradi. Okay, das heißt also hinfahren, loggen. Sind übrigens für Motorradfahrer die beliebtesten Caches, ne?
Aha.
Also hinfahren, Gegend angucken, eintragen ins Buch.
Hier steht nochmal geschrieben, also dieser Tradi ersetzt den alten Guppi. Was ist ein Guppi? Achso. Nee, das ist...
Guppi ist dieser Flieger, nehme ich an.
Genau, also eigentlich heißt er ja Beluga. Aber warum sagt man Tradi jetzt?
Traditional Geocaching. Traditional heißt also... da ist eine Koordinate und an dieser Koordinate ist auch der Cache versteckt. So wurde das ursprünglich mal angefangen.
Ah ja.
Also es hat ja irgendwann mal, es ist historisch bedingt, irgendwann nachdem die GPS-Empfänger ihre künstliche Ungenauigkeit abgeschaltet bekommen haben, ging das ja los, dass einer gesagt hat, oh, da können wir ein Spiel von machen. Jetzt sind die so genau, die Empfänger. Wenn ich jetzt da was verstecke, dann müsste der Nächste das eigentlich finden. Und so war es ja auch. Das war ja die Ursprünge dieses Spiels.
Genau.
Und deswegen Traditional, also an der Koordinate ist was. Daneben gibt es dann ja auch noch diese Rätsel-Caches, wo man erstmal eine Rätselaufgabe machen muss.
Um dann den eigentlichen Cache zu finden.
Und dann hat man die Koordinate erst. Vorher hat man die Koordinate gar nicht.
Also du musst erst eine Koordinate ansteuern, um dann das Rätsel zu finden, das zu lösen?
Nee, sondern du musst ein Rätsel aus dem Internet von dieser Plattform lösen. Als Ergebnis bekommst du eine Koordinate und dann weißt du erst, wo du hin musst.
Ah, das ist so diese Myst-Variante sozusagen,
genau.
Wo man immer irgendwelche Rätsel lösen
Deswegen
muss.
Deswegen heißen die auch Mystery, genau.
Ja, alles klar. Ja, okay, war doch nett, mal über Geocache zu sprechen. Ich glaube, ich weiß...
Es gibt übrigens auch viele Linuxer bei den Geocachern, habe ich festgestellt. Ne?
Das also, kann ich mir vorstellen,
ja. Ja, das sind ja schwerpunktmäßig, ich meine, man kann nicht sagen, der Geocacher, aber schwerpunktmäßig, es sind irgendwo technisch interessierte Leute, die das machen.
Ja.
Ist ein bisschen geekiges Hobby. Und gerade für so den typischen Linuxer, der sonst am Computer irgendwas beruflich vermutlich auch macht.
Der will auch mal raus.
Der will auch mal raus, genau.
Aber den Computer muss er dann auch immer benutzen für irgendwas Sinnvolles. Also für die Outdoor-Tätigkeit jetzt den Computer zu benutzen, dazu ist Geocaching das ideale Mittel.
Da gibt es dann irgendwelche kleinen Programmchen, um seine Funde zu verwalten und irgendwelche kleinen
Toll-Skripte. Der Sammler und Jäger.
Ja, die dann die Daten nochmal verarbeiten und das in webseitengerechtes Format machen.
Ich war da und da, hurra.
Genau. Mhm. Und die ganzen Bilder werden dann runtergeladen, eine kleine
genau,
Webseite.
Ich fotografiere davon meine Freundin am geocache.so und so und schicke sie ins Netz.
Genau, das ist das ganz Typische. Ne?
Das
ist ganz Typische. Also, ja, es gibt Geocacher, aber die können nicht ganz klar sagen, bin ich jetzt eigentlich vom Hobby eher Geocacher oder Fotograf?
Oder Exhibitionist, ja.
Na, das weniger. Also, es gibt einen in Amerika, der nennt sich Nude-Cacher. Der geht grundsätzlich nur nackig cachen und fotografiert sich dabei, aber das sind so, wie gesagt, das sind so die Extremfälle. Also persönlich kenne ich den nicht, ich habe nur mal seine Profilseite gesehen. Da kann man die Galerie aufrufen.
Aha, und die ist dann P18 wahrscheinlich.
Nee, die ist dann immer so extra, die Amerikaner sind ja ein recht brüdes Volk, die ist dann immer so gemacht, dass es dann gerade noch
durchgehen
darf, ja.
Okay, ich danke dir, dass du hier warst.
Ja, hat mich auch sehr gefreut.